Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext ist ja bereits angeschrieben. Wir fahren fort in unserer Reihe aus dem Buch des Propheten Jesaja und lesen heute ab Kapitel 3, Vers 16 und dann bis zum Ende des Kapitels 4. Jesaja 3, Vers 16 bis Kapitel 4, Vers 6. Und der Herr sprach: Weil die Töchter Zions stolz geworden sind und mit emporgerecktem Hals einhergehen und herausfordernde Blicke werfen, weil sie trippelnd einherstolzieren und mit ihren Fußspangen klirren, deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und der Herr wird ihre Scham entblößen. An jenem Tag wird der Herr die Zierde der Fußspangen, der Stirnbänder und Halbmonde wegnehmen, die Ohrgehänge, die Armspangen, die Schleier, die Kopfbünde, die Schrittfesseln und die Gürtel, die Riechfläschchen und die Amulette, die Fingerringe und die Nasenringe, die Festkleider und die Mäntel, die Überwürfe und die Täschchen, die Handspiegel und die Hemden, die Hüte und die Schleier. Und es wird geschehen, statt des Wohlgeruchs gibt es Moder, statt des Gürtels einen Strick, statt der gekräuselten Haare eine Glatze, statt des Prunkgewandes einen engen Sack und ein Brandmal statt der Schönheit. Deine Männer werden durch das Schwert fallen und deine Helden im Krieg. Ja, Zions Tore werden klagen und trauern und sie wird ausgeplündert auf der Erde sitzen. An jenem Tag werden sieben Frauen einen Mann ergreifen und sagen: Wir wollen selbst für unser Brot und für unsere Kleider sorgen. Lass uns nur deinen Namen tragen. Nimm unsere Schmach hinweg. An jenem Tag wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein. Und die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die Entkommenen Israels sein. Und es wird geschehen: Jeder Übriggebliebene in Zion und jeder Übriggelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden. Jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. Ja, wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus seiner Mitte hinweggetan hat, durch den Geist des Gerichts und den Geist der Vertilgung, dann wird der Herr über der ganzen Wohnung des Berges Zion und über seinen Versammlungen bei Tag eine Wolke und Rauch schaffen und den Glanz einer Feuerflamme bei Nacht. Denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein und eine Laubhütte wird zum Schatten vor der Hitze bei Tag sein und zur Zuflucht und zum Schirm vor Ungewitter und Regen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn wir auf den bisherigen Verlauf unserer Predigtreihe über das Buch Jesaja zurückblicken, dann fallen zwei Dinge auf. Zwei Dinge, die in gewisser Weise miteinander zusammenhängen. Erstens ist es so, dass wir nur sehr langsam vorankommen. Das ist an sich nicht besonders schlimm, denn wir haben ja keine Eile und so Gott will, haben wir auch noch viele Monate und Jahre Zeit, um dieses Buch zu behandeln. Aber die zweite Sache, die ist etwas problematischer. Denn im Grunde haben wir von Anfang an immer wieder das Gleiche gehört. In diesem Wort des Herrn über Juda und Jerusalem tauchen immer wieder zwei Elemente auf. Gericht und Erlösung. Zum einen Gottes gerechter, strafender Zorn über die Sündhaftigkeit seines Volkes. Zum anderen Gottes gnädiges, erlösendes Erbarmen über sein Volk. Und diese beiden Elemente sind nicht voneinander getrennt, sondern wir finden sie neben und miteinander im gleichen Text. Sie gehen ineinander über. Ohne Gericht keine Erlösung. Ohne Erlösung kein Gericht. Ja, Gottes Gericht ist gleichsam der Weg, durch den die Erlösung erst wirksam wird. Diesen Gedanken werden wir in dem Buch Jesaja immer wieder finden, auch heute. Gericht und Erlösung für das Volk Gottes gehen Hand in Hand. Oder wie es in unserem Merkvers Jesaja 1,27 ja richtig plakativ herausgestellt und zusammengefasst wird: Zion wird erlöst werden durch Gericht. Es ist wichtig, dass wir uns diese Wahrheit immer wieder vor Augen führen. Wir müssen den Text immer im Ganzen betrachten. Jesaja bringt diese scheinbar so widersprüchlichen Elemente nicht deshalb in so schöne Abwechslung, damit beim Lesen und Hören keine Langeweile aufkommt, sondern weil sie zusammengehören. Für den Abschnitt, unter den wir uns heute stellen, gilt das auch. Der Text beginnt wieder einmal mit Worten des Gerichts, eines recht speziellen Gerichts, das zudem auch noch so detailliert geschildert wird, dass man fast darüber lächeln könnte, wenn die Sache nicht so ernst wäre. Das ist der erste Teil. Der geht bis Kapitel 4, Vers 1. Und gleich im Anschluss hören wir von Herrlichkeit, von Heiligkeit, von Gottes Gegenwart, von Gottes Wohlgefallen. Und diese beiden Teile, die stehen nicht voneinander losgelöst. Auch wenn man sich vielleicht durch die Zwischenüberschriften hier irritieren lassen könnte. Nein, die sind miteinander verbunden. Wenn wir mal ins Kapitel 4, Vers 2 schauen, auf die einleitenden Worte, dort heißt es: an jenem Tag. Oder anders gesagt, zur selben Zeit. Während auf der einen Seite das Gericht zuschlägt, gibt es auf der anderen Seite Gnade und Herrlichkeit. Ich möchte die heutige Predigt über den ganzen Abschnitt, den wir eben gelesen haben, deshalb auch unter ein zweiteiliges Thema stellen, nämlich die Demütigung und Verherrlichung der Töchter Zions. Die Demütigung und Verherrlichung der Töchter Zions. Und die Predigt gliedert sich dann entgegen der sonstigen Ordnung mal nicht in drei, sondern in fünf Punkte. Im ersten Teil sagen wir etwas über die Töchter Zions als solche, wer ist damit gemeint? Im zweiten Teil besprechen wir den Hochmut der Töchter Zions. Im dritten Teil die Demütigung der Töchter Zions. Im vierten die Reinigung der Töchter Zions. Und im fünften und letzten die Verherrlichung der Töchter Zions. Die Töchter Zions, ihr Hochmut, ihre Demütigung, ihre Reinigung und ihre Verherrlichung. Fünf Punkte. Die Art und der Inhalt des Textes, die rufen gerade danach, sich damit zu beschäftigen. Sicher hat jeder von euch, der diesen Abschnitt heute wieder einmal oder vielleicht auch zum ersten Mal gehört hat, sich vor seinem inneren Auge vorgestellt, wie diese Töchter Zions wohl dahergekommen sein mögen. Vorher und nachher. Und so hat dieser Text auch allerlei Kommentare herausgefordert. Beispielsweise will man im feministischen Umfeld hier ein klares Beispiel für die Unterdrückung der Frau in der patriarchalischen Gesellschaft erkannt haben. Andere Kommentatoren finden im Text vor allem moralische Lehrsätze über das angemessene Verhalten der Frau, über Fragen des Kleidungsstils, des Schmucks und anderer Details. Ich glaube, bevor wir uns um diese Einzelheiten kümmern können, sollten wir doch zunächst mal die grundsätzliche Frage beantworten, wer diese Töchter Zions eigentlich sind. Erst wenn das klar ist, können wir uns den Details zuwenden und nach ihrer Bedeutung fragen. Wer also ist mit den Töchtern Zions gemeint? Dieser Begriff ist uns in ähnlicher Form in unserer Reihe schon einmal begegnet, und zwar vor langer Zeit im Kapitel 1, Vers 8. Dort haben wir gelesen, die Tochter Zion ist übrig geblieben, wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Diese Tochter Zion in der Einzahl hatten wir damals als einen Überrest definiert. Als Überrest des Volkes Gottes, der in einem Meer von Unglauben und Götzendienst zu versinken drohte, aber bewahrt wurde. Und zwar wurde dieser Überrest nicht deshalb bewahrt, weil er irgendwie besonders gottesfürchtig oder gesetzestreu oder fromm gewesen wäre, sondern weil Gott ihn in seiner Gnade bewahren wollte. So ist es immer. Die Menschheit als Ganzes ist sündig und verdorben. Sie steht als Ganzes von Natur aus unter Gottes Zorn. Auch das Volk Gottes, auch die Tochter Zion. Aber Gottes Gnade in Jesus Christus verhindert, dass sie mit allen anderen in den Abgrund stürzen. Noch mehrfach finden wir in der Heiligen Schrift den Begriff der Tochter Zions, und immer verweist er auf den Überrest, der von dem treuen Gott durch alle Wirrnisse, durch alle Gerichte hindurch gerettet wird und am Ende erlöst wird. Denken wir an die herrliche Prophezeiung, die ja meistens für die Adventszeit reserviert ist. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Das lesen wir schon im Propheten Sacharja. Die Tochter Zion steht also stellvertretend für das Volk Gottes. Für das Volk Gottes, das seine Verheißungen erhalten hat und auf die Erfüllung dieser Verheißungen hofft und hoffen darf. Eine Person steht also stellvertretend für eine Gruppe. Das ist in der bildhaften Sprache des Alten Testaments auch durchaus üblich. Erst recht in dem Abschnitt, in dem wir uns jetzt gerade bewegen, da es sich doch dabei, das wollen wir nicht vergessen, um eine Vision handelt. Ich erinnere nochmal an die einleitenden Worte in Kapitel 2. Das Wort, lesen wir dort, das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem schaute. Ja, Jesaja schaut wie in einer Vision das Wort Gottes. So ist es also auch in dem Text, unter dem wir uns heute gestellt haben. Mit den Töchtern Zions ist die gleiche Gruppe gemeint wie auch sonst in der Bibel. Es besteht kein Anlass, etwas anderes zu vermuten. Übrigens ist das die einzige Stelle, an der der Begriff Töchter Zions, also in der Mehrzahl, auftaucht. Der Grund ist ganz einfach, dass so sehr viel deutlicher wird, was der Herr seinem Volk durch den Mund Jesajas zu sagen hat. Er nimmt die Töchter Zions, die Frauen, als Beispiel, um seinem ganzen Volk den Spiegel vorzuhalten, also auch den Männern. Das heißt aber auch, dass es im Grunde hier gar nicht um Kleider und Schmuck geht. Das ist nur der äußerliche Aufhänger. Der Herr wirft den Mädchen und Frauen seines Volkes keineswegs vor, dass sie gern mal ein schönes Kleid anziehen oder ein Schmuckstück anlegen. Es geht um etwas ganz anderes. Und das würde uns entgehen, wenn wir bei den Äußerlichkeiten stehen bleiben würden. Ja, dann würde von dem Text wirklich nicht viel mehr übrig bleiben als eine Morallektion über angemessene Kleiderordnung. Worum also geht es? Welchen Vorwurf macht der Herr seinem Volk? Welches Verhalten legen die Töchter Zions an den Tag, das auf ein grundlegendes Übel hindeutet? Wir lesen es gleich im Vers 16. Weil die Töchter Zions stolz geworden sind und mit emporgerecktem Hals einhergehen und herausfordernde Blicke werfen, weil sie trippelnd einherstolzieren und mit ihren Fußspangen klirren und so weiter. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt der Predigt angelangt. Der Vorwurf Gottes lautet Stolz. Oder eine andere passende Übersetzung wäre Hochmut. Am Auftreten der Töchter Zions, also der Frauen und jungen Mädchen aus dem Volk Gottes, zeigt der Herr beispielhaft, was in seinem Volk als Ganzen verkehrt läuft. Seien wir mal ehrlich, ist der Hochmut, die Selbstüberhebung nicht die Ursünde des Menschen? Adam und Eva ließen sich im Garten Eden von der Schlange verführen, weil die Aussicht, wie Gott zu sein, einfach zu verlockend war. Sie erhöhten sich eigenmächtig aus dem Stand, den sie vor Gott hatten, stellten sich auf eine Stufe mit Gott und maßen sich damit die Ehre an, die Gott allein zukommt. So war es damals, so ist es heute. So war es auch zur Zeit Jesajas. Der Hochmut Israels, der falsche Stolz, die Selbstüberhebung, das waren keine verborgenen Eigenschaften, sondern die waren sichtbar. Die äußerten sich im täglichen Lebenswandel. Sehr eindrücklich ist das hier formuliert. Man ging mit emporgerecktem Hals einher. Anstatt sich, wie der Apostel Paulus mal erinnert, zu schmücken durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Anstatt das zu tun, warfen die Töchter Zions herausfordernde Blicke oder vielleicht etwas genauer übersetzt lüsterne Blicke. Ja, die Richtung ist klar. Ja, sie traten sehr körperbetont auf. Und hier kommen nun auch die genannten Kleider und Schmuckstücke und sonstigen Accessoires ins Spiel. Die dienten nämlich nicht dazu, den eigenen natürlichen Stand zu unterstreichen, sondern die sollten etwas vorgaukeln, das man nicht war. Sie dienten als Instrument, um sich von anderen abzugrenzen, und zwar nach unten. Statt Demut und Anmut zeigten die Töchter Zions emporgereckte Hälse und herausfordernde Blicke. Es geht im Wort Gottes hier also nicht darum, Frauen zu verbieten, etwa ein schönes Kleid anzuziehen oder eine goldene Kette oder eine Haarspange oder was auch immer zu tragen. Am Pranger steht vielmehr das stolze, das hochmütige Anspruchsdenken, das das ganze Leben betrifft. Und das sich in vielerlei Weise zeigt. Das Auftreten gegenüber unserem Nächsten ist ja nur ein Abbild unserer Einstellung zu Gott. Wenn wir uns über unseren Nächsten überheben, wenn wir ihn hochmütig zur Seite schieben, um uns in eine bessere Position zu bringen, weil uns das ja angeblich zusteht, was heißt das dann für unser Verhältnis zu Gott? Treten wir da nicht mit dem gleichen Anspruchsdenken auf? Nehmen wir seine Gebote noch für voll? Sind wir der Meinung, dass nicht wir ihm, sondern er uns etwas schuldig sei? Bilden wir uns also nicht ein, die Vorwürfe, die wir hier lesen, würden nur Äußerlichkeiten betreffen und dann auch sowieso nur die Frauen. Wer das glaubt, der verfällt in den gleichen Irrtum wie die Töchter Zions im Text. Er überhebt sich über andere. Die Töchter Zions haben jetzt hier nur das Pech, im Text als Anschauungsbeispiel genannt zu werden. Als Anschauungsbeispiel für eine Sünde, die jeden von uns betrifft. Sie dienen aber nicht nur als Anschauungsbeispiel für die Sünde, sondern auch für das Gericht. Damit sind wir schon beim dritten Punkt. Es ist klar, dass Gott diesen verächtlichen Stolz, dieses hochmütige Auftreten nicht dulden kann. Denn es richtet sich, wie gezeigt, nicht nur gegen den Nächsten, sondern gegen ihn, gegen Gott selbst. Seine Majestät wird entehrt, wenn sündige Menschen sich erdreisten, auf seinem Thron zu greifen. Und so kündigt der Text einmal mehr das Gericht an. Spätestens jetzt sollte doch klar werden, dass der Gedanke, der Text könne irgendetwas mit Bekleidungsvorschriften zu tun haben, doch ziemlich absurd ist. Denn wer jetzt anhand dieses Textes den Frauen das Recht auf Fingerringe, auf Festkleider, auf Wohlgeruch, um nur einige Beispiele zu nennen, abspricht, müsste er dann nicht konsequenterweise jetzt Glatzen und Kartoffelsäcke als wahre Zierde der Frau einfordern? Also so weit möchte doch wirklich niemand gehen. Es ist doch mehr als deutlich, dass diese unschönen Accessoires nicht etwa wohlgemeinte Empfehlungen sind, sondern Zeichen des Gerichts. Genau die Dinge, auf die die Töchter Zion so stolz waren, auf die sie ihren Hochmut gründeten, die werden weggenommen. Wenn wir genau lesen, finden wir hier im Ganzen die Ankündigung eines schrecklichen Elends durch einen Krieg. Und es sollte nicht bei einer Ankündigung bleiben, dass, wie wir in Vers 25 lesen, die Männer Judas durch das Schwert fallen und deine Helden im Krieg, das sollte schon sehr bald Wirklichkeit werden, nämlich durch die Babylonier. Und dann einige 100 Jahre später nochmal und endgültig durch die Römer. Ja, das Bild, das uns in Vers 26 vor Augen gestellt wird, dass die Tochter Zion ausgeplündert auf der Erde sitzen wird, das wurde nach dem Fall Jerusalems um das Jahr 70 sogar in einer römischen Münze verewigt. Eine jüdische Frau sitzt desolat und elend auf dem Boden und neben ihr steht ein römischer Soldat. Ja, die Töchter Zions liegen am Boden. Eben noch sind sie mit emporgerecktem Hals einherstolziert. Jetzt sind sie ganz unten. Und in diesem Gericht zeigt der Herr den Töchtern Zions und uns allen unseren natürlichen Stand auf. Da ganz unten gehören wir nämlich hin. Wenn wir all dessen beraubt sind, worauf wir uns etwas einbilden, dann bleibt nichts mehr übrig als ein Haufen Elend. Womit wollen wir Gott beeindrucken? Womit wollen wir vor ihm glänzen? Mit Haarspangen, mit Krawattennadeln, mit Schönheit, mit Reichtum, mit nettem Auftreten? Was gibt es in uns, das wir vorbringen könnten? Was haben wir, womit wir irgendwelche Ansprüche begründen könnten? Nichts. Wer sich rühmen will, das schreibt Paulus an die Korinther, der rühme sich des Herrn, nämlich des Herrn Jesus Christus. Er hat sich selbst als das Opfer dargebracht, das Gott gefällt und das seine Gerechtigkeit Genüge tut. Er, nicht wir. Damit kommen wir in Windeseile schon zum vierten Punkt der Predigt. Denn mitten in diesen schrecklichen Gerichtsdrohungen über Zion, über Jerusalem, über Juda, schlägt das Pendel unvermittelt wieder um. Und wir lesen ab Kapitel 4, Vers 2 von Trost und Hoffnung. Ich hatte ja vorhin bereits angedeutet, dass wir das nicht trennen dürfen. Der Vers 2 beginnt mit den Worten an jenem Tag. Oder anders gesagt, zur selben Zeit. Zur selben Zeit, da die Tochter Zion abgetakelt und zu Boden gestoßen wird, wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein. Und die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die Entkommenen Israels sein. Und dieser Vers 2, der ist ziemlich zentral. Und er bedient sich wieder einmal dieser typischen hebräischen Redeweise, die man Parallelismus nennt. Das bedeutet, dass ein und derselbe Gedanke in zwei verschiedenen Formen ausgedrückt wird. Erste Form, der Spross des Herrn wird schön und herrlich sein. Zweite Form, die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die Entkommenen Israels sein. Diese beiden Sätze meinen das Gleiche. Der vom Herrn angekündigte Nachkomme kommt aus dem Land und Volk Israel hervor. Und es fällt angesichts der vielen Verheißungen, die uns im Alten Testament begegnen, nun wirklich nicht schwer zu erkennen, wer hier gemeint ist. Natürlich Christus. Christus wird sein Heilswerk vollbringen und in seine Herrlichkeit eingehen. Das hat er auf Golgatha getan. Und darin wird er zum Stolz und Schmuck für die Entkommenen Israels. Hören wir genau hin. Stolz und Schmuck. Was den Eitlen in Zion in ihrem Hochmut nicht gelungen ist und worüber sie zerbrochen sind und in den Staub gedrückt wurden, wird den Entkommenen, den Geretteten in Zion, in Christus geschenkt. Wahren Stolz, wahren Ruhm, wahren Schmuck besitzen wir nicht in uns selbst, sondern in Jesus Christus. Christus, der Herr, wird den Schmutz der Töchter Zions abwaschen und die Blutschuld Jerusalems aus seiner Mitte hinwegtun durch den Geist des Gerichts und den Geist der Vertilgung. So lesen wir in Vers 4. Er gibt sich nämlich selbst dem Gericht hin. Er bringt sich selbst zum Opfer dar und lässt sich von Gott in den tiefsten Abgrund hinabstoßen. Und indem er das stellvertretend für Zion und Jerusalem tut, erlöst er sie von ihrer Schuld. Er wäscht sie von ihren Sünden und bekleidet sie mit seiner Gerechtigkeit. Und was bedeutet das? Jeder Übriggebliebene in Zion und jeder Übriggelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden. Und jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem, wird heilig genannt werden. Vers 3. Heilig zu sein. Das heißt nichts anderes, als von Gott und für Gott abgesondert zu sein. Vor aller Zeit hat Gott sein Volk bereits für sich abgesondert. Er hat alle ihre Namen ins Buch des Lebens eingeschrieben. Er hat sie Christus gegeben, damit er ihre Schuld trägt und uns mit Gott versöhnt. Und indem Christus dieses Heilswerk für uns vollbringt und wir es im Glauben ergreifen, sind wir geheiligt. Auch beim Thema Heiligung dreht sich also alles um Christus. So kommen wir zum fünften und letzten Abschnitt. Denn Christus hat den Lohn für sein Leiden und seinen Gehorsam empfangen, nämlich Herrlichkeit. Das lesen wir etwa in Hebräer Kapitel 2. Die Herrlichkeit, nämlich in Gottes Gegenwart stehen zu dürfen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und diese Herrlichkeit, die behält er nicht für sich, sondern mit der schmückt er sein Volk. Einen kleinen Eindruck davon bekommen wir in den letzten beiden Versen des Textes. Die Feuer- und die Wolkensäule, die kennen wir ja noch aus den Zeiten der Wüstenwanderung Israels. Sie war ein Zeichen der beständigen Gegenwart Gottes, seiner Führung, seines Schutzes. Indem diese Zeichen für die Zeit des Gerichts und der Erlösung angekündigt werden, wird nichts anderes ausgesagt, als dass sie unmittelbar dazugehören. Durch den Tod und die Auferstehung Christi gelangt das Volk Gottes in Gottes Gegenwart. Der Zugang zum Vater im Himmel, der seit Adams Tagen versperrt war, ist in Christus wieder offen, und zwar für immer. Denn Christus selbst, das sagt er über sich, ist der Weg. Nicht er öffnet den Weg oder er zeigt den Weg, sondern er ist es selbst. Sein Sühnopfer ist der einzige Zugang zu Gott, den es gibt. Wer Christus glaubt, wer ihm vertraut, wer mit all seinen Sünden, auch mit den emporgereckten Hälsen und den herausfordernden Blicken zum Kreuz kommt und das alles da abwirft, der darf sicher sein, dass er in seinem Herrn und Heiland Jesus Christus Vergebung und einen ewigen Zugang zum Vater besitzt. Und das gilt nicht nur für einige wenige. Das gilt für die ganze Wohnung des Berges Zion und seine Versammlungen. Vers 5. Wir haben bereits bei früherer Gelegenheit gesehen, was die Zeit des neuen Bundes für den Berg Zion, also für die Gemeinde Gottes, bedeutet. Aus aller Welt strömen Menschen herbei. Das Volk Gottes verlässt die nationalen Grenzen Kanaans und umfasst die ganze Welt. Und alle, die nach Zion kommen, alle, die Gott in den Leib seines Sohnes einfügt, die ganze Wohnung und Versammlung des Berges Zion steht unter dem Schutz Gottes. Ja, die elende Tochter Zion erlebt eine furchtbare Demütigung und Erniedrigung. Ein schreckliches Gericht. Gott gießt seinen ganzen Zorn über sie aus, aber eigentlich auch nicht über sie, sondern seinen wirklichen Zorn, den gießt er über ihren Stellvertreter aus, über Christus. Und indem Christus Gottes Zorn über die Sünde seines Volkes bis zum Ende trägt, erwirbt er ihnen diese wunderbare Erlösung und Verherrlichung, von der wir auch heute wieder lesen dürfen. Darin besteht der Trost für das Volk Gottes, damals und heute und für jeden von uns. Amen.